Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hola y bienvenidos zum Onda Info numero 72. Wir haben unser Format ein wenig auf eine halbe Stunde ausgedehnt. Dafür könnt ihr euch auch immer mal wieder ein paar musikalische Leckerbissen aus der neuen Welt mitnehmen. Unsere Kurznachrichten heute sind zu Peru, USA installieren Militärbasis im Amazonasgebiet, Nicaragua, Bolaños schickt Alemannen doch nicht nach Tipitapa, Lateinamerika, Remessas erreichen 40 Milliarden, Uruguay, Battle gegen Battle, Venezuela, Chavistas in Carter-Stimmung, Opposition in Carter-Stimmung. Am Ende hört ihr einen Beitrag über die Arbeit von Rechtsanwältinnen und Anwälten in Kolumbien.
¿Qué sucedió en la semana?
Peru. Die US-Regierung wird in diesem Monat ein Koordinationszentrum gegen Drogenhandel im peruanischen Amazonien einrichten. Derzeit klären die beiden Regierungen die letzten Details. Das Zentrum soll den Drogenhandel in der Region einschränken. Die Basis soll demnach als Ausgangspunkt für Boden-, Luft-, Meer- und Flusseinsätze im Kampf gegen den Drogenhandel in Peru dienen. Die ersten Flüge sollen noch vor Jahresende wieder aufgenommen werden, die für knapp 3 Jahre ausgesetzt wurden. Laut einem diplomatischen Sprecher der US-Botschaft in Lima könne aus Sicherheitsgründen der genaue Standort des Koordinationszentrums nicht preisgegeben werden. Im Laufe der Woche kamen US-amerikanische Militärs in Peru an. Dort sollen sie militärische Hilfsübungen zum Training in Anti-Drogen-Kampf abhalten. Diese Übungen sollen gemeinsam mit Soldaten einer Militärschule in der Amazonienregion stattfinden. Die Operationen werden von Dezember 2003 bis März 2004 dauern. Allerdings wisse man nicht, ob das Training auch Manöver an der Grenze zu Kolumbien beinhalte, wo die Guerilla-Gruppe FARC operiert.
Nicaragua. Der ehemalige Präsident Nicaraguas, Arnoldo Alemán, ist wegen Geldwäsche und anderer Vergehen zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Alemán hatte während seiner Amtszeit von 1997 bis 2002 mehr als 100 Millionen US-Dollar öffentlicher Gelder für den Wahlkampf seiner Partei veruntreut. Er wurde der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der Unterschlagung und des Betruges beschuldigt. Er muss zusätzlich 10 Millionen Dollar Strafe zahlen. Alemán saß seit August 2003 in Untersuchungshaft. Doch schon im November wurde die Haft in Hausarrest umgewandelt. Dieser Beschluss löste unter vielen Menschen in Nicaragua Empörung aus. Bis zur Verurteilung stand Alemán unter Hausarrest auf seiner Hacienda Los Chiles. Aufgrund seines angeblich schlechten Gesundheitszustandes muss er auch jetzt nicht wieder ins Gefängnis und kann also weiterhin auf seinem Landsitz leben. Trotzdem kritisierte der Rechtsanwalt des Ex-Präsidenten das Urteil und kündigte Berufung an. Schon nach der Entlassung Alemáns aus der Untersuchungshaft protestierte die Bevölkerung des Ortes, in dem dieser seinen Landsitz hat. Starke Kritik kam auch von diversen evangelischen Kirchen. Die Sandinisten beschuldigten US-Vertreter, unter ihnen Colin Powell, die Freilassung angeordnet zu haben. Unabhängige Beobachter sehen die Verantwortung für die Haftverschonung bei den alten politischen Eliten, sowohl der sandinistischen als auch der liberalen und konservativen Parteien.
In Uruguay stimmte die überwältigende Mehrheit gegen eine Privatisierung des staatlichen Erdölunternehmens ANCAP. Am Sonntag, den 7. Dezember, durfte die uruguayische Bevölkerung darüber entscheiden, ob das Monopol von ANCAP auf Ein- und Ausfuhr sowie Raffinerierung von Rohöl privatisiert werden sollte. Die dafür nötige Gesetzesänderung lehnte über 60% der Bevölkerung ab. Das Ergebnis wurde mit einer großen Siegesfeier auf den Straßen Montevideos gefeiert. Das Wahlergebnis spiegelt die generell ablehnende Haltung eines Großteils der uruguayischen Bevölkerung gegenüber der Wirtschaftspolitik der Regierungsparteien, den Colorados und der Partido Nacional, wider. Die Regierung unter Präsident Jorge Batlle hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Für den Verkauf des Unternehmens wurde vor allem damit geworben, dass dies zu sinkenden Preisen für Benzin und Strom für die Endverbraucher führen würde. Weiterhin sei ANCAP ohne private Beteiligung nicht konkurrenzfähig, da die Raffinerie nicht wirtschaftlich genug arbeite. Die Gegner der Gesetzesänderung führten allerdings an, dass eine Privatisierung nicht sinkende Preise bedeute, wie es in den Nachbarländern Argentinien und Brasilien zu beobachten war. Seit der Privatisierung der Raffinerien seien nach Aussagen der Opposition die Preise um über 100% gestiegen. Streiten sich die Geister darüber, ob der Sieg der Opposition als Indikator für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gewertet werden kann. Vertreter der Regierung streiten dies natürlich ab. Allerdings sind vermehrt Analysen von Politologinnen und Politologen zu lesen, dass bei den nächsten Wahlen die Opposition gewinnen werde.
Lateinamerika. Die Geldüberweisungen von Migrantinnen und Migranten an Familienangehörige in Lateinamerika sind dieses Jahr deutlich auf 40 Milliarden Dollar angestiegen. Dies stellte die Interamerikanische Entwicklungsbank fest. Letztes Jahr flossen nur etwas mehr als 32 Milliarden Dollar nach Lateinamerika. Die privaten Geldüberweisungen sind somit doppelt so hoch wie andere ausländische Direktinvestitionen im Kontinent. Die sogenannten Remessas stammen hauptsächlich von den in den USA lebenden Verwandten. Die Auslandsinvestitionen in ganz Lateinamerika haben seit dem Jahr 2000 stetig abgenommen. Laut dem lateinamerikanischen Wirtschaftsinstitut CEPAL liegen die Ursachen dafür im Verfall der Aktien der transnationalen Unternehmen und des, so die Wirtschaftsforscher, merklichen Rückgangs der Privatisierung und der Erwerbung durch internationale Akteure.
Venezuela. Katerstimmung bei der Opposition nach Unterschriftensammlung. Die venezolanische Opposition rechnete mit einem überwältigenden Sieg bei der Unterschriftensammlung gegen Hugo Chavez. Die Unterschriftensammlung war nötig, um ein Referendum gegen das Mandat des Präsidenten Hugo Chavez einzuleiten. Sie wurde zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember durchgeführt. Schon lange bevor mit der erneuten Sammlung von Unterschriften begonnen wurde, zeigte sich die Oppositionellen siegessicher. Sie meinten, dass der Präsident und seine bolivarianischen Revolutionäre daraufhin nach Kuba flüchten müssten.
Allerdings gaben weniger Menschen als erwartet die Unterschrift ab. An manchen Orten besuchte fast niemand die Tische der Unterschriftsammlung. Aus diesen Gründen entwickelte die Opposition ab dem zweiten Tag zahlreiche neue Strategien, um Leute anzulocken und die Ergebnisse zu verbessern. Bei der Nationalen Wahlkommission ging deshalb eine Lawine von Beschwerden über Unregelmäßigkeiten ein.
Den Unterschriftswilligen wurde zum Beispiel eine Krankenhausbetreuung angeboten. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und private Unternehmen wurde mit Kündigung gedroht, falls sie die oppositionelle Kampagne nicht unterstützten. Verpflichtet zur Unterschrift wurden auch Altenheimbewohner und Patienten in psychologischer Betreuung. Des Weiteren gab es Beschwerden über Betrug beim Sammeln und beim Auszählen der Unterschriften. Auch Personalausweise und Unterschriftsformulare wurden angeblich gefälscht.
Es wurden auch Gerüchte gestreut, um die Bevölkerung zur Unterschrift zu motivieren. Zum Beispiel, wenn Präsident Chavez weiter an der Macht bliebe, würden die Lebensmittel knapper werden. Obwohl die Unregelmäßigkeiten weiterhin zunahmen, wurden sie von den Wahlbeobachtern ignoriert. Allerdings dokumentierte der Bericht der unabhängigen internationalen Kommission mehrere Beispiele der schon erwähnten Unregelmäßigkeiten.
Am Ende der Unterschriftensammlung zählte die Regierung ungefähr 2 Millionen Unterschriften, während die Opposition auf mehr als 3,5 Millionen kam. Diese große Differenz zwingt die Nationale Wahlkommission jetzt zu einer genaueren Untersuchung. Optimisten meinen, dass dieser Prozess einen Monat dauern könnte. Andere rechnen mit mehreren Monaten. Die Nationale Wahlkommission gab bekannt, dass es Unregelmäßigkeiten gab, die untersucht und geklärt werden müssten.
Okay, okay. Sorpresa. A bailar todo el mundo, que el comandante
volvió, 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 volvió. Chávez volvió, 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 volvió.
Aquí en Miraflores, en el Canalón,
aquí
en la Casona, ese es mi secreto. No contaba con mi astucia. ¿Y qué pasó?
No pueden, no pudieron. ¡Sorpresa!
Y el hombre llegó en helicóptero. Y los afligidos con las caras largas. Ortega,
pura paja.
Primero justicia,
pura paja.
Y el alcalde Peña,
pura paja.
La nómina mayor,
pura paja.
Y los escuálidos,
cercos.
Al Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo, papá. A mi gente se respeta. Firmó. Por eso el pueblo nunca lo creyó. Ahora a trabajar todo el mundo y a
volvió,
construir un país
volvió,
fuerte.
Volvió.
Sí, señor.
Chávez volvió. Volvió, 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 volvió. Chávez volvió. Volvió, 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 volvió.
Ihr hörtet eine traditionelle venezolanische Gaita. Diese Art Musik wird in Venezuela traditionell zu Weihnachten gehört und gespielt. Naja, Chávez hat ja auch zumindest äußerlich etwas von einem Weihnachtsmann. Und auch der Weihnachtsmann kommt ja bekanntlich immer wieder. Ihr hört das unter Info Nummer 72. Es folgt nun ein Beitrag zur Arbeit von Rechtsanwältinnen und Anwälten in Kolumbien.
Oh, aparecieron colectivos de abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre.
Es tauchten Anwaltskollektive auf, die ein ums andere Mal im Namen des Terrorismus sprachen. Nicht um Terrorismus zu attackieren, sondern um den Willen der Regierung anzugreifen, sie zu vernichten. Die wissen, dass ihre einzige Waffe die Verleumdung ist, die sich heuchlerisch hinter der Fahne der Menschenrechte verbirgt. Diesen Herrschaften dürfte bekannt sein, dass hier die Entschlossenheit existiert, den Terrorismus und seine Handlanger auszurotten. Eine unserer politischen Entscheidungen ist es, den Terrorismus zu isolieren. Und um dies zu erreichen, werden wir all diejenigen kassieren, die sich des Komplizentums oder der Verleugnung strafbar machen.
Das waren im September dieses Jahres die Worte des kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez anlässlich einer Rede, die er vor einer Militärgarnison hielt. Das, was der Präsident bei seinem Amtsantritt im letzten Jahr als Kampf gegen Terrorismus und Drogenanbau versprochen hatte, die Durchsetzung des Plan Colombia, entpuppt sich mehr und mehr als Angriff auf den Rechtsstaat und die Menschenrechte. Davon bleiben auch Strafverteidiger nicht verschont. Soraya Gutierrez vom Anwaltskollektiv José Alvear Restrepo wurde in diesem Jahr Opfer eines Attentatversuchs.
Fui blanco en el mes de febrero de un atentado por parte de hombres armados.
Im Februar haben 5 bewaffnete Männer einen Anschlag auf mich verübt. Als ich an meinem Haus ankam, stoppten sie das Auto, in dem ich fuhr. Das Fahrzeug war mir vom Personenschutzprogramm des Innenministeriums zur Verfügung gestellt worden, da ich bereits vorher Drohungen erhalten hatte. Mit vorgehaltenen Maschinenpistolen versuchten sie mich zum Aussteigen zu bewegen. Es gelang mir jedoch, den Wagen zu starten und zu fliehen.
Y pues finalmente yo logré, después de transcurrir algunos minutos, logré acelerar el carro y huir del lugar.
Von den Ereignissen im Frühjahr 2003 ist sie immer noch gezeichnet. Nachdem man auch ihrer 5 Jahre alten Tochter nachgestellt hatte, tauchte Soraya Gutierrez unter.
Aufgrund dieser Situation musste ich mein Haus verlassen und nach einiger Überlegung auch die Fälle von schweren Menschenrechtsverbrechen im Anwaltskollektiv. Wir glauben, dass der Anschlag mit einem aktuellen Fall zu tun hat. Einige Tage vor dem Anschlag habe ich versucht, Kontakt mit Familienangehörigen von Opfern eines Massakers aufzunehmen, das im Dezember 2001 auf der Straße zwischen Sogamoso und Labranza Grande verübt wurde. Eine Gruppe von Paramilitärs hatte 15 Menschen ermordet, die in einem Bus unterwegs waren. Ich habe mit den Familien gesprochen, um ihnen unsere Arbeit als Anwälte zu erläutern, und kurz darauf passierte es.
Doch auch ohne Bedrohung und Verfolgung sind die Bedingungen für eine ungehinderte Berufsausübung alles andere als gut. Der als Befriedungsstrategie ausgegebene Plan Colombia, dessen erklärtes Ziel die militärische Zerschlagung der Guerilla und des Drogenhandels ist, wird mehr und mehr zu einer Bedrohung für die Zivilgesellschaft.
Die Rechtsanwältin Dora Lucy Arias, ebenfalls vom Anwaltskollektiv und gleichzeitig Präsidentin der Anwaltsorganisation Acadeum, erläutert die Konsequenzen dieser Politik.
Nefastas, nefastas. Las condiciones vemos que son muy difíciles, principalmente porque se cierran las posibilidades de acudir ante la justicia.
Unheilvoll. Die Bedingungen, vor Gericht zu treten, sind sehr schwierig. Besonders im Landesinneren, wo der Plan Colombia am intensivsten vorangetrieben wird, werden die Anwälte stigmatisiert. Die Verteidiger, die in ihren Prozessen die negativen Auswirkungen des Plan Colombia auf die Bevölkerung, auf die nationale Souveränität und auf die Nachbarländer dargelegt haben, wurden juristisch verfolgt und angeprangert. Jüngst erklärte der Justizminister in seinem Plädoyer während eines Prozesses über Besprühungen von Plantagen, dass jeder, der den Plan Colombia in Frage stellt, nicht nur ein Gegner der Antiterrorpolitik sei, sondern sogar ein Befürworter des Drogenhandels. Das erhöht natürlich das Risiko und verschärft die Stigmatisierung der Anwälte.
Die Verfolgung der Strafverteidiger verletzt die Prinzipien eines fairen Strafprozesses. Der Rechtsanwalt darf wegen der Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mit seinen Mandanten oder den Angelegenheiten seiner Mandanten identifiziert werden, statuierte 1990 die UNO in § 18 der Grundprinzipien betreffend der Rolle der Anwälte. Jedoch scheint die Regierung Uribe immer mehr rechtsstaatliche Prinzipien ihren politischen Zielen unterzuordnen und attackiert immer offener deren Verteidiger.
Observo organizaciones respetables de derechos humanos que tienen todo el espacio en Colombia.
Es gibt respektable Menschenrechtsorganisationen, die in Kolumbien jede Freiheit vorfinden und die allen Schutz unserer Institutionen genießen. Es gibt aber auch Schriftsteller und politische Intriganten, die in letzter Konsequenz dem Terrorismus dienen und sich feige hinter einer Menschenrechtsfahne verstecken, denn sie haben Angst, ihre politischen Ambitionen zuzugeben. Während die FARC und der Terrorismus, der sie begleitet, während diese Terrororganisation Tag für Tag die Menschenrechte verletzt, verteidigt dieses politische Lager die FARC unter dem Vorwand, die Menschenrechte zu verteidigen.
Aquel sector politiquero de los derechos humanos sale a defender a la FARC con el pretexto de defender los derechos humanos.
Die Losung, wer nicht für den Plan Colombia ist, ist dagegen, und die Stigmatisierung der Anwälte führen oft dazu, dass Gewerkschafter oder Bürger, die Landeigentums- oder Umweltprozesse führen, keine Rechtsvertretung finden. Leonid Avila, Vorsitzender von FENADEP, dem Verband der staatlichen Strafverteidiger, beschreibt, wie Prozesse durch Druck manipuliert werden.
Se utilizan bastante los informantes, que a veces son desertores de la guerrilla.
Es werden oft Informanten eingesetzt, darunter ehemalige Guerilleros, die dann in den Prozessen als Zeugen aussagen dürfen. In Bogotá gab es einen Fall. In diesem Fall Kipile wurden zahlreiche Menschen verhaftet. Viele von ihnen wurden von staatlichen Verteidigern vertreten. Einer der Informanten beschuldigte einen der staatlichen Verteidiger, mit der Guerilla zusammenzuarbeiten. Aber dieser Mann hat seinen Beruf immer in Bogotá ausgeübt. Heute scheint man blindes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Informanten zu
haben.
Angriffe wie die des Präsidenten, aber auch die Kampagnen einiger Medien machen die Anwälte zu Freiwild für all die paramilitärischen Verbände und verschlechtern ihre ohnehin prekäre Lage. Im Landesinneren ist die Situation noch schlimmer. Leonid Avila von FENADEP weist wie viele andere auf die Zusammenarbeit von Staatsorganen und Paramilitärs hin.
Nehmen wir das Beispiel Valledupar, wo ein Hochsicherheitsgefängnis gebaut wurde, das sicherste des Landes. Nur wenige Meter davon entfernt gibt es paramilitärische Gruppen. Es ist sehr schwierig, zum Gefängnis zu gelangen. Selbst die Anwälte werden dort beim Ein- oder Ausgehen von der Anstalt kontrolliert.
Schließlich beschlossen einige kolumbianische Anwaltsgruppen, mit einer internationalen Kampagne an die Öffentlichkeit zu gehen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Mitgetragen wird diese von so renommierten Organisationen wie Anwälte ohne Grenzen, Amnesty International und den europäischen demokratischen Anwälten. In Deutschland von der Berliner Rechtsanwaltskammer und dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltsverein.
Bueno, la campaña surge en un momento en que vemos intensificado la persecución a los abogados.
Die Kampagne ist in dem Moment entstanden, als wir bemerkten, dass die Verfolgung der Rechtsanwälte zunimmt, dass jedes Mal mehr Rechtsanwälte aufgrund der Ausübung ihres Berufes in den Sicherheitsberichten des Heeres und der Polizei auftauchten. Das macht unsere Arbeit sehr riskant, besonders in diesen Zeiten, wo sich die Verfolgung der Anwälte im Landesinneren so zugespitzt hat, dass viele von ihnen Zuflucht in den Städten gesucht haben. Andere haben es nicht geschafft, sie wurden ermordet. Zum Beispiel der Anwalt Absalon Achuri, der am 16. Mai in seinem Sportverein gefangen genommen wurde. Seine Leiche wurde 10 Tage später mit deutlichen Zeichen von Folter gefunden.
Die Kampagne erwartet von den Menschen und gerade von den Anwälten in aller Welt vor allem eins:
Solidarität. Vor allem wollen wir die Situation der Anwälte in Kolumbien ins Bewusstsein der Menschen hier bringen. Aber wir wollen auch, dass die Kollegen in der Welt von den kolumbianischen Behörden Garantien fordern. Für unsere freie Berufsausübung. Und dafür, dass den Menschen der freie Zugang zur Justiz gewährleistet wird. Eben, dass uns ein demokratisches Rechtssystem erhalten bleibt.
Welche Aktionen werden die deutschen Anwälte beisteuern? Hierzu Silke Studzinski vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltsverein.
Wir unterstützen gemeinsam mit dem Menschenrechtsausschuss der Berliner Rechtsanwaltskammer, europäischen demokratischen Anwälte, die Kampagne in Kolumbien. Und zwar werden wir vor allem in dem internationalen Teil der Kampagne zwischen Mitte Januar und Mitte Februar im nächsten Jahr uns daran in der Art beteiligen, dass wir weitere Diskussions- und Informationsveranstaltungen machen und möglicherweise auch eine uns an der internationalen Delegation, die in Form einer Karawane durch Kolumbien gehen soll, beteiligen werden.
Die Kampagne für das Recht auf Ausübung der Verteidigung und für den Zugang zur Justiz in Kolumbien startet in Deutschland mit einer Veranstaltung am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, in Berlin. Weitere Veranstaltungen sind für die Zeit vom 15. Januar bis 15. Februar geplant. Sin abogados no hay justicia. Ohne Verteidigung gibt es keine Gerechtigkeit.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.